Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist online. Heute live vom Glückfindertag hier im wunderschönen Augsburg. Bei mir auf den neu mitgebrachten Ledersesseln ist der liebe Philipp Elias Fröhlich. Hallo, lieber Philipp.
Hallo, Andreas.
Lieber Philipp oder lieber Philipp Elias oder lieber Elias oder lieber Fröhlich?
So wie es kommt. Also Fröhlich musst du mich
nicht
jetzt nicht im Sinne vom Namen, Philipp, höchstens Philipp. Als Zustand könntest du das bezeichnen. Ja.
Der fröhliche Philipp ist heute bei mir. Philipp, die Besucher der Glückfindertage kennen dich als unseren Glückfinder-Pianisten sozusagen. Du erfreust unsere Besucher immer mit deiner schönen Musik zur Meditation und nach den Interviews. Philipp, wie ging dein Leben los? Du wurdest geboren.
So ist das, ja, genau.
Und wo?
In Leipzig.
Und wann?
Ich weiß nicht mehr, wie die Klinik hieß.
Nein, die Klinik ist... Ja.
Muss ich meine
keine
Eltern,
Erinnerung mehr.
Habe ich einen Telefonjoker, da muss ich meine Eltern
mit Eltern anrufen. In Leipzig, wann?
1983.
Das jetzt ist eine wichtige rechnen. Information,
ja.
Denn das war noch zu der Zeit, als die Mauer stand.
Genau.
Als Deutschland noch zweigeteilt war. Dort bist du aufgewachsen? Ja. Bis zum zarten Alter von?
7 erstmal, bis dann das die Geschichte mit der Mauer kam.
Okay.
Genau.
Hast du diese Geschichte Ost-West mitbekommen? Also
nein.
Nicht, dass es Ost-Westen gibt, aber ich meine jetzt so diese, dass das getrennt ist und das.
Das habe ich schon gehört, ja. Dass es Ost-West gibt. Aber ich habe das tatsächlich nicht, also das war für mich nicht so real, wie es für andere irgendwie präsent war im Leben. Also ich habe das am Rande mitgekriegt und das war mir eigentlich, also ich glaube, als Kind, da kriegst du oder denkst du über sowas nicht groß nach.
Mhm.
Und ich habe es eigentlich. Witzigerweise erst mitgekriegt, aber eher in einer Schockreaktion oder in Form eines Schocks, dass nämlich meine Eltern oder unsere Eltern, ich habe ja noch einen älteren Bruder, wir sind zusammen nach Berlin gefahren und da sind die Leute alle ausgetickt, ja, und ich als eben 7-Jähriger saß da im Auto und wusste gar nicht, wie uns geschieht, ja, weil die haben alle gegen die Scheiben gekloppt und die haben mit Teddys rumgeworfen und mit Bananen oder was weiß ich was. Und
voll geschockt, ja.
Und, ja, und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, ja.
Wir haben doch nichts gemacht, ja, zu Hause normal losgefahren.
Ja, und ich glaube, das bis dahin, oder selbst da habe ich es noch nicht verstanden, was jetzt eigentlich los ist.
Mhm.
Also es war irgendwie ganz komisch. Ich weiß nur, dass es halt wirklich total unangenehm war und ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Aber mein Bruder hat heute noch so einen Teddy. Von damals, der uns ins Auto geworfen wurde.
Ach ja.
Ja, weil unsere Eltern haben ja gesagt, ja, Fenster runter machen. Und ich wollte halt, das
ging ja gar nicht. Nein, nein.
Und ich glaube, mein Bruder hat dann das Fenster runter gemacht. Okay. Da kam so ein Teddy reingeworfen. Der heißt Tedder, dieser Teddy. Den gibt es noch. Den hat mein Bruder. Den müsste man mittlerweile fast in eine Vitrine stellen, weil er jetzt so alt ist. Aber genau, auf jeden Fall ist das so die Erinnerung an diesen Tag.
Mhm. Dann hast du eine Schullaufbahn hingelegt, inspiriert von deinen Eltern?
Klar. Meine Eltern haben halt gesagt, ja, klar, Schule, Abi und so weiter.
Bist du gerne in die Schule gegangen?
Nee. Also ich fand, eigentlich hat es mit der Schule angefangen, dass ich so schon damals Gefühl hatte, hey, was ist hier eigentlich los? Also, wobei sich das eher so geäußert hat, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin ja ein bisschen fehl am Platz. Ja, ich war auch so ein bisschen so der Tagträumer und habe halt immer so durch die Gegend geschaut. Und ja, also wenn ich so die Zeugnisse von früher durchlese, das ist dann schon sehr amüsant, wie sie mich halt empfunden haben. Also ich war einfach nicht bei der Sache, weil es mich auch nicht interessiert hat. Ja, und meine Eltern waren eigentlich so die treibende Kraft, dass ich musste mich dann jeden Nachmittag hinsetzen und fleißig lernen. Und das war der Horror, damit ich dann also aufs Gymnasium komme, wurde immer Und dann am Wochenende, ja, also fand ich total anstrengend eigentlich. Mhm. Ja, aber ich habe es dann trotzdem irgendwie durchgezogen, bin dann auch aufs Gymnasium gegangen.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo du sozusagen dein Abitur hattest und dann hast du erstmal nichts gemacht.
Nee, so war es jetzt auch nicht, dass ich nichts gemacht habe. Sondern ich habe mich dann gefragt, was will ich jetzt überhaupt machen? Und in dieser Frage, was ich überhaupt machen will, habe ich dann tatsächlich irgendwas gemacht. Also ich war dann Pizzafahrer, ich war dann Promotion habe ich gemacht. Dann war ich noch Versicherungsvertreter, quer eingestiegen. Also ich glaube, ich habe 4, 5 Nebenjobs gleichzeitig gehabt. Mhm. So.
Unter anderem warst du auch Vermögensberater.
Genau.
Und bist über diese Schiene, also du warst eine gewisse Zeit Vermögensberater. Was hat dich inspiriert, Vermögensberater zu werden?
Eigentlich nur dieses Bild von was Sinnvolles machen und Geld verdienen. Mhm. Was einem halt, sage ich jetzt mal, ja auch so vorgelebt wird. Mhm. Und ich war einfach so unsicher. Ich habe gemerkt, ich will halt nur irgendwie was machen, dass ich anerkannt werde und dass ich halt irgendwie was mache, wo ich dann auch Geld verdienen kann. Und ich wollte natürlich auch Geld verdienen, das schon, also auch aus eigenem Antrieb. Aber funktioniert hat das nicht wirklich. Also ich habe dann teilweise 16 Stunden am Tag gearbeitet und war froh, wenn ich mir mein kleines 20 Jahre altes Volvo-Coupéchen leisten konnte. Mhm. So.
Wie lange hast du das gemacht?
Ja, ich habe das ein paar Jahre gemacht und es ist dann auch bei mir zumindest so klar geworden, dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich möchte im Veranstaltungsbereich arbeiten, weil ich ja auch so durch die Promotion da viel mitgekriegt habe in dem Bereich. Und irgendwie hat mich das dann angesprochen, dann wollte ich erst studieren mit einem Freund zusammen. Da haben wir sogar zusammen Bewerbungsfotos gemacht, wie so im Gefängnis, mit so einem Schild hochgehalten. Ganz komisch. Mhm. Auf jeden Fall, ja, ich habe die Bilder, die stoßen mir manchmal noch, irgendwie sehe ich die manchmal, wenn ich in meinen alten Fotos rumwühle und dann erinnere ich mich halt. Ja, und auf jeden Fall war dann aber schon da so das Gefühl, nee, ich will jetzt nicht nochmal da Theorie in mich reinstopfen, sonst so viele Jahre lang, sondern ich will jetzt was Konkretes machen. Dann habe ich mich als Veranstaltungskaufmann halt beworben und das aber recht intensiv. Also das streckte sich dann über, weiß ich jetzt gar nicht mehr, 2, 3 Jahre. Mhm. Und das waren dann also an die 100 Bewerbungen, die ich da verschickt habe in dem Bereich. Habe dann aufgrund dessen auch diverse Praktikas gehabt in verschiedenen Firmen. Aber das hat halt alles, also das war alles total schräg. Ich bin einmal in einer Firma gelandet, die gab es eigentlich gar nicht, wie ich dann rausgefunden habe. Das war einfach irgend so eine Freakshow von irgendwelchen Leuten, die die Leute verarscht haben. Also die haben halt das ganz groß aufgezogen und um halt sozusagen dann die Bewerber auszunutzen als billige Arbeitskräfte. Und dann haben sie halt irgendwann wieder abgeschoben. Also und so Sachen. Und dann bin ich in einer Firma gewesen, der hat mich dann quasi am letzten Tag meiner Probezeit hat er mich wieder entlassen, weil er halt gemeint hat, passt nicht ganz so und so. Also es war irgendwie auch alles total komisch, so für mich.
Aber du hattest den Traum, Veranstaltungstechniker oder Veranstaltungskaufmann zu werden.
Kaufmann,
ne?
Ja.
Ich habe deshalb vorhin gefragt bei dem Vermögensberatung, weil ich natürlich jetzt was weiß, was der Zuhörer am Telefon nicht weiß. Du bist über den Job als Vermögensberater, vermuten wir mal, hat dein Körper, du hast es uns eben im Vorgespräch sehr schön erzählt, Körper, Spiegelbild der Seele, hast du sozusagen eine Krankheit entwickelt?
Genau. Das fing halt in dieser Zeit an, da war ich 20, 21, genau, weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich auch recht intensiv in diesem Vermögensberaterjob drin war. Da fing das dann an, dass ich so das Gefühl hatte, irgendwas ist jetzt komisch, irgendwas stimmt nicht. Es hat sich ganz einfach geäußert, weil ich sozusagen den ganzen Tag Durst hatte, um es jetzt mal so zu sagen. Also ich habe getrunken und getrunken und es wurde nicht besser. Und habe ich das meiner Mutter erzählt und die hat gesagt, ja, jetzt aber ab zum Arzt. Mhm. Zeichen für Diabetes. Mhm. Und das war für mich alleine schon, diese Aussage war für mich ein Schock, absoluter Schock, weil ich weiß nicht warum, aber es war mein ganzes Leben so, dass ich wie Angst vor dieser Krankheit hatte. Aber aus keinem bestimmten Grund. Ich meine, heute weiß ich schon warum, ja. Weil ich glaube auch, dass das schon alles so seinen Sinn hatte, wie das dann gekommen ist. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt einfach Schock. Ich bin dann zum Arzt und der hat mich angeguckt und hat sich gewundert, dass ich überhaupt noch aufrecht vor ihm saß, ja, weil das wohl so extrem war. Schon mein Zuckerspiegel, dass die meisten wahrscheinlich auch schon umgekippt wären, hat er nur gesagt. Ja. Mhm. Hat dann aber gesagt, gut, wenn du jetzt aufrecht sitzt, dann verschreibe ich dir mal ein paar Tabletten und so und dann schauen wir mal. So. Mhm. Aber dann war es relativ schnell klar, dass ich halt den Typ 1, also Jugenddiabetes, habe. Mhm. Und das war einfach für mich dann schon ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, hä, warum jetzt das? Also das war einfach komisch.
Das ist für mich nicht nur komisch, es ist auch wichtig für die nächste Information, denn dann hat deine Mutter, und das ist, glaube ich, auch ganz typisch, dass man dann natürlich versucht, seinem Sohn zu helfen, ja, gesagt, pass mal auf, wir probieren alles aus, wir probieren nicht nur die konventionelle Medizin aus, sondern ich habe gehört, in Köln, was in Köln?
Also die Firma war in Köln.
Die Firma war in Köln, aber
genau.
Wo war das Event?
Also das war, ich glaube in Berlin, das war Berlin. Jetzt dann gar nicht so weit von uns.
Und zwar kam João de Deus, ein Heiler aus Brasilien.
Brasilien, ja.
Und dann hat deine Mutter gesagt, vielleicht kann der dich ja heilen.
Genau, die hat gesagt, cool, guck mal da, da steht Wunderheilung, lass uns doch da mal hingehen. So, und ich in meiner Verzweiflung habe gesagt, ja gut, warum jetzt eigentlich nicht? Also es war jetzt auch nicht so, dass ich vollkommen zu war solchen Themen gegenüber. Ich habe mich dafür schon, also zumindest sage ich mal, für ganzheitliche Themen habe ich mich schon länger auch interessiert, weil ich ja auch so immer so das Gefühl hatte, so ganz finde ich so unsere Gesellschaft und das Bild oder das, wie wir leben, ein bisschen komisch. Und da habe ich mich schon immer auch damit beschäftigt, weil ich so schon den Drang dazu hatte, aber nicht wirklich ernsthaft.
Mhm.
Und durch eigentlich dieses Ereignis war dann schon nochmal eine andere Stufe, dass ich gemerkt habe, so, und jetzt möchte ich mich doch irgendwie noch mehr damit beschäftigen und das auch verstehen, warum das so ist.
Mhm.
Aber zu dem Zeitpunkt war es eigentlich eher so eine Angst-Schock-Reaktion, dass ich gesagt habe, jetzt aber schnell zum Heiler, dass das alles wieder gut ist.
Mhm.
So nach dem Motto einfach
schnell hin, schnell heilen,
wegmachen lassen.
So. Schnell nach Hause,
genau,
wegmachen lassen. Du warst dann bei João de Deus bei so einem Event in Berlin dabei.
Genau.
Da gibt's ja tatsächlich viele Heilungen, also viele Spontanheilungen, viele Menschen, denen es danach besser geht. Wir machen das kurz, ich will das, ist mir auch völlig egal, ob das jetzt, bei dir hat es nicht geholfen, also nicht so dolle, aber, und das ist ziemlich spannend, der Veranstalter, der dieses Event veranstaltet hat in Berlin, ist dir wieder eingefallen, als du dich ein oder zwei Jahre später für den Job des Veranstaltungskaufmanns entschieden hast, also Mensch, da war doch was und so Spiritualität, so wie hängt das alles zusammen, das wäre doch ein Thema für mich, frage ich doch da an. Und von 100 Bewerbungen sozusagen haben 99 abgesagt, beziehungsweise manche hatten auch spooky Erfahrungen mit dir oder du mit denen, hat der zugesagt?
Das, ja, also das war eigentlich ähnlich, meine Mutter hat wieder den Impuls gegeben, hat gesagt, du bewirb dich doch da mal und dann bin ich überhaupt auf die Idee gekommen. Dann habe ich dann standardmäßig meine Bewerbung hingeschickt, ohne darüber nachzudenken. Und dann haben die mich direkt angerufen und haben gesagt, ja, sie hätten Interesse. Also das ging dann relativ schnell. Habe mich aber als Reiseverkehrskaufmann zuerst beworben, weil sie eben diese Ausbildung nicht angeboten haben.
Mhm.
Und die haben dann auch gesagt, ja, ach, wir können ja auch Veranstaltungskaufmann, ist auch gut. Passt.
Mhm. Ist ja fast dasselbe, gell? Das ist
da bin ich dann echt einfach nach Köln gefahren, kurz haben ein Gespräch gehabt und es war für mich irgendwie so eine Welt, also so ganz, also total verrückte Menschen einfach.
Weil, das muss man sagen, die sind spezialisiert auf Events von eben solchen Heilern. Ja, also nicht nur João de Deus, auch unser peruanischer Freund.
Don Augustin,
Events in Deutschland, aber auch dort, wurden von dort aus organisiert.
Genau.
Schamanen, alles Mögliche.
Ja, also die haben halt diese Reisen dorthin organisiert und diese Seminarleiter, die haben sie eben auch nach Deutschland dann eingeladen und hier eben Seminare mit denen dann auch gemacht. Und das war schon spannend. Also ich fand das alles total aufregend zu Beginn, so solche Menschen kennenzulernen, weil natürlich auch ich mich ein Stück weit darin wiedergefunden habe, ja, weil sie irgendwo anders auch waren und ein bisschen anders getickt haben. Und insofern war es für mich erstmal echt cool und hab auch aufgeblickt zu denen und hab sie bewundert und so. Also das.
Von dort aus bist du zu einem zweiten Veranstalter gegangen, der auch solche Seminare, also nachdem du deine Ausbildung abgeschlossen hattest, zu einem zweiten Veranstalter gegangen, der auch solche Seminare anbietet und hast dort dann noch weitere 4 Jahre eben solche Events gemanagt sozusagen, die Leute eingeladen, mit denen geredet. Witzige Events, oder? Spannende Events?
Unterschiedlich, ja.
Und es ist so gekommen, dass du letzten Endes auch Richtung Ende deiner Laufbahn dort auch einen Meister, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, einen Guru gefunden hast, der dich auch persönlich sehr inspiriert hat.
Ja, zu Beginn. Also es waren viele, ja. Also ich bin ja dadurch alle möglichen Hände gewandert sozusagen. Ich habe ja auch diese Seminare, ich war ja immer vor Ort auch dabei, schlussendlich, weil ich sie ja betreut habe.
Mhm.
Und da habe ich ganz viel mitgekriegt. Also das war einfach spannend zum einen, aber zum anderen auch, das muss man schon dazu sagen, auch befremdlich, weil ich mehr und mehr festgestellt habe, dass eigentlich die wenigsten tatsächlich auch das leben, was sie sozusagen erzählen oder was sie weitergeben möchten.
Das ist der Blick hinter die Kulissen, den du hattest.
Genau, also ja, und das war, aber das habe ich relativ schnell, das habe ich auch schon in Köln gemerkt. Es war immer ein bisschen zwiegespalten, ich fand es interessant, aber ich fand es auch erschreckend, dann einfach das andere zu sehen. Ja, und das war dann für mich auch wieder so eine Situation, wo ich gedacht habe, hey Leute, was ist denn hier nur los? Jetzt bin ich schon in der spirituellen Firma und denke, hey, die ticken ja irgendwie anders, aber eigentlich war das Gegenteil der Fall, ja, dass die alle noch mehr auch entfernt sind von so einer, sage ich jetzt mal, natürlichen Art des Umgangs miteinander oder einer Menschlichkeit, sondern dass dann nur noch auf sich geguckt wird und das war schon auch wiederum so ein einfach schwierig so für mich, das Ganze dann zu verdauen oder anzunehmen, dass es halt so ist.
Und das letzte Jahr hast du dennoch auch einen schönen, guten Meister gefunden, der auch eine tolle Lehre hat.
Ja. Das war dann der Höhepunkt des Ganzen sozusagen.
Das war dann der Höhepunkt. Und du bist ihm sozusagen auch ein Stück weit gefolgt.
Ja. Also das war ein sogenannter Sufi-Meister, wo mich dann eine Bekannte hingeführt hat. Ich meine, damit jetzt vielleicht mal eine Vorstellung bekommt von dem, wie das Ganze praktisch dann auch ausgesehen hat. Als ich den kennengelernt habe, das hat also so ausgesehen, dass ich dahin, das war so ein sogenanntes Darshan am Abend, bin dahin gegangen, dann wurde er mir vorgestellt, ich bin auf ihn zugegangen, habe ihm die Hand gereicht. Macht man ja so, ja, wenn ich ihn jetzt auch noch nicht kenne, dann kann man ihm ja mal die Hand reichen. Seine Begrüßung sah so aus, dass er mich umgedreht hat, mir mit voller Wucht auf den Rücken gehauen hat und sagt so, bei uns umarmt man sich, dreht mich wieder rum und nimmt mich in den Arm, so. Und ich war erstmal so im Schock, dass ich eh nicht wusste, was mir jetzt passiert. Und ich stand dann halt nur noch da und habe mich gefühlt wie der Depp, größte Depp aller Zeiten irgendwie so.
Befremdlich.
Genau. Aber witzigerweise oder interessanterweise hat irgendetwas an dem mich so dann angezogen, dass ich seinen Lehren oder dem, was er eben macht, gefolgt bin. So. Natürlich auch aus meiner Unsicherheit heraus, weil ich war ja auch auf der Suche. Ja, deswegen habe ich das ja selber auch gemacht, weil ich wollte verstehen, warum ist denn die Welt so und so weiter, und habe alles ausprobiert, und das war dann irgendwie der Höhepunkt. Und dann bin ich dem halt, weiß ich nicht, es war noch nicht mal ein Jahr, vielleicht ein halbes Jahr, das weiß ich nicht mehr genau, bin ich halt wirklich da ganz intensiv nachgeeifert und habe Sitzungen bei ihm gehabt und so weiter.
Wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten und mir sind zwei Dinge aufgefallen. Das erste, als wir auf der Tour waren mit dem Glückfinder Mobil, da haben wir auch eine sehr, sehr spannende Begegnung gehabt. Wir waren zu dritt, also Bettina und ich standen da und haben uns mit einer fremden Frau unterhalten, die wir auf dem Campingplatz getroffen haben. Und da kam ein Dritter dazu, der sich auf den Weg gemacht hat. Er wollte was in die Welt bringen. Und er war auf einem Selbstfindungsseminar und hat einen Stein gefunden auf dem Seminar, und dieser Stein hat zu ihm gesprochen, und jetzt ist er auf dem Weg nach Portugal. Wir haben ihn in Hamburg getroffen, er kam aus Paderborn. Dort hat er dann auch umgedreht und ist in die andere Richtung gefahren und war auf dem Weg nach Portugal, um sozusagen den Menschen die Mauer des Sie einzureißen und das Du zu bringen. Und das sah so aus, er kam dann in unser Gespräch rein und hat gesagt, hallo, darf ich mich dazustellen? Und wir so, ja, hallo, guten Tag. Und dann hat er sich vorgestellt, er ist der Bernd oder so. Und ich habe gesagt, ich bin Andreas, die Bettina. Und die dritte Frau, die dabei stand, hat gesagt, freut mich, Sie kennenzulernen. Und dann hat er sie dermaßen attackiert, also wie du jetzt auch beschreibst, dieses Rumdrehen und auf den Rücken schlagen und bei uns sagt, umarmt man sich. Und sie hat dann gesagt, ja, aber so bin ich doch erzogen worden. Ja. Und dann hat er weitergemacht und irgendwann hat sie gesagt, ich glaube, ich gehe jetzt. Und schon geredet ist gegangen. Ja. Und dann hat er mich angeguckt, mich und die Bettina, und sagte, was war denn das jetzt? Und dann habe ich gesagt, naja, prinzipiell ist deine Botschaft nicht verkehrt. Also ich finde es ja, mag es auch lieber, Menschen zu duzen, als sie zu siezen. Und ich finde auch, dass da eine gewisse Nähe auftaucht. Aber es ist natürlich die Art und Weise, wie ich das den Leuten näher bringe. Verstehst du, ob ich jemanden rumdrehe und dem auf den Rücken schlage? Oder ob ich sage, du hör mal, ich gebe dir jetzt die Hand, du kannst das nicht wissen. Aber spannend, Modelle von Welt. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ich bin ja auch mal eine gewisse Zeit lang einer Theorie oder einer Weltanschauung gefolgt, relativ stark auch gefolgt. Und wenn man da drin ist, in dieser Welt, ja, so wie du bei deinem Sophie, So viel. Wenn man da drin ist, man kriegt es gar nicht mit, dass man sich in dieser Welt bewegt. Also mir haben auch damals Freunde gesagt, du hast dich total verändert. Und ich habe das nicht mitbekommen. Also ich war davon überzeugt, dass das, was ich da jetzt mache, das 100% richtige ist. Hab meine absoluten inneren Stimmen gar nicht mehr mitgekriegt. So war das bei dir auch.
Ja, also mein heute ist mir das klar, das ist einfach auch eine Form von Manipulation. Weil diese Menschen haben ja durchaus eine Kraft. Sonst würden sie gar nicht auch andere Menschen wiederum anziehen. Ja, aber es ist aus meiner Sicht eher eine Manipulation, weil ja nichts wirklich frei stattfinden kann oder sich entfalten kann, sondern es geht ja nur um die Vorstellung oder den Willen dieses Meisters. Mhm. Ja. Und das ging ja wirklich so weit, dass der dann zu mir gesagt hat, ja, und übrigens, diese Frau dort, das ist deine Bestimmung. So. Ja.
Und
ich meine, es ist Partnervermittlung. Natürlich, ist ja natürlich auf der einen Seite auch geil, ja, weil das dann relativ einfach ist. Gut, dann musst du halt nicht mehr
besuchen,
nachdenken.
Genau, ja.
Ja, also wenn mir das jemand sagt, ich meine, und ich glaube ja auch, dass das wiederum so ein Anziehungspunkt ist, weil das hat tatsächlich eine gewisse Bequemlichkeit. Man kann halt sagen, okay, man folgt dem und das, was er sagt, das ist halt dann Gesetz und dann muss ich nicht weiter drüber nachdenken. Ja, aber es ist natürlich ein Irrglaube, dass dadurch man seinen Weg näher kommt. Ja. Und der hat wirklich mir gegenüber gesessen, weil ich trotzdem immer mal wieder meine kleinen Zweifelchen hatte. Und wenn er dann seine Ansagen gemacht hat, dann habe ich dann manchmal gefragt, ich habe es nur einmal gefragt, glaube ich, ja, wieso soll ich denn das glauben, was du sagst? Und das war natürlich schon eine heikle Frage, ja. Zum Glück hat er mich nicht geschlagen, aber er hat mich angeguckt auf eine Weise, dass mir halt Angst und Bange wurde und hat gesagt, weil Gott durch mich spricht.
Naja, dann.
Thema erledigt. Das hat ja die Kirche auch schon gesagt.
Wir wissen, wo es hingeht.
Gibt's keine Fragen mehr eigentlich.
Das stimmt, ja. Aber dir ist es gelungen, nach einem Dreivierteljahr, halbes Dreivierteljahr auszusteigen. Also das war auch ziemlich spannend, weil du bist quasi, du hast es mir jetzt erzählt, wie es passiert ist, und dann habe ich nochmal nachgefragt und deshalb fand ich das so spannend. Du bist einfach aufgestanden und hast gesagt, jetzt vorbei.
So in etwa, ja. Ich hatte immer mal so Momente, wo ich gemerkt habe, ah ja, okay, jetzt ist gut. Mhm. Und da war es auch so. Das war an einem Abend, da habe ich mich mit einer damaligen Freundin halt unterhalten. Und auf einmal ich glaube, wir haben uns auch darüber unterhalten. Und ich bin auf einmal so wütend geworden. Das ist also wie eine Explosion gewesen, dass ich so gemerkt habe, hä? Was ist denn jetzt? Was ist denn hier eigentlich los? Was mache ich denn da eigentlich? Ja, und das war so heftig, also so auch innerlich, dass mir dann, also wie so alle Lichter aufgegangen sind und ich gemerkt habe, Moment mal, also jetzt, ich bin aber voll auf dem Holzweg. Ja, und dann war das wirklich wie so eine innere Bereitschaft oder auch diese Erkenntnis, und jetzt ist Feierabend hier. Jetzt ist Schluss. Ja, jahrelang bin ich solchen Menschen hinterhergerannt, habe sie auch verehrt und habe mich da irgendwie klein gemacht und da ist mir dann so aufgefallen, wie schräg das eigentlich ist. Und dann habe ich wirklich von einem Tag auf den anderen regelrecht das gecancelt. Habe auch nie wieder Kontakt mit denen gehabt. Und auch andere Sachen, vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen, aber ich habe wirklich sukzessive alles beendet, wo ich das Gefühl hatte, das ist nicht nied- und nagelfest. Ich habe auch 4 Jahre lang ja schamanische Seminare begleitet und eben auch organisiert. Habe ich dann auch, war ganz klar, habe ich gesagt, so, und das ist mein letztes Seminar und dann ist gut bis heute und ist auch gut so, ja. Also nicht, dass ich jetzt sage, das ist schlecht, es hat mir ja gedient in der Zeit, aber es war dann einfach gut.
Es hatte seine Zeit.
Genau. Und dann habe ich wirklich auch, das war halt wirklich, zu dem Thema kommen wir ja auch, loslassen, das war für mich wirklich wie so ein Loslassen und so ein Erkennen. Eigentlich, worum es doch geht, ist doch das, dass ich bei mir bin, dass ich zu meinem Weg finde und zu dem, was ich bin. Und das finde ich nicht, wenn ich den ganzen Tag irgendwelchen anderen Leuten zuhöre. Was die meinen, was für mich das Richtige ist. Aber es war mir halt erst dann so klar. Und dann habe ich halt auch wirklich ausgerümpelt zu Hause. Ich hatte zwar keinen Keller, aber ich habe halt die Schränke dann ausgeräumt.
Du hast dich dann, ich muss das vorher erzählen, weil ich fand das ziemlich witzig, als du es mir erzählt hast.
Ja.
Du hast dann aufgehört und dann war natürlich gut, du veranstaltest jetzt, hast deinen Job nicht mehr. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was machst du dann? Und dann hast du dich hingesetzt. Gut,
das mit dem Job kam dann später, ja, weil genau, ich habe habe ja zu dem Zeitpunkt im Seminarhotel eben gearbeitet, auch an der Rezeption. Mhm. Und das war jetzt unabhängig von den anderen Sachen. Mhm. Ja, also das hatte ich dann schon noch ein paar Monate auch.
Gut, ja. Und als das rum war und du auch in diesem Seminarhotel, wo eben auch diese Seminare angeboten waren, gekündigt hast, war natürlich die Frage, was mache ich denn jetzt? Was kann ich denn? Was mache ich denn? Und dann hast du dich hingesetzt und hast alles aufgeschrieben oder alle Jobvarianten sozusagen, wo du dir vorstellen könntest, das hätte ich mal wieder tun oder das könnte ich tun, aufgeschrieben.
Es war eigentlich andersrum. Ich hatte den Job noch und auch so schon noch mein Leben. Und da habe ich aber schon mir diese Fragen gestellt, als ich dann nicht mehr diese Beschäftigung hatte sozusagen mit diesen ganzen Leuten, war dann ja auf einmal die Frage, und jetzt? Und ich habe gemerkt, boah, also irgendwie, das kann es doch alles nicht sein. Also das hat mich einfach null erfüllt, unterm Strich. Ich saß halt wieder da und habe mir wieder die Frage gestellt, und was mache ich jetzt? Worum geht's denn eigentlich? Und dann habe ich angefangen, mir immer so neben der Arbeit wirklich Listen, ich habe dann Blätter genommen, habe aufgeschrieben, tagelang habe ich das gemacht. Und da war wirklich alles dabei, da war Rockstar dabei, ja. Da war, was weiß ich, Autor, Architekt, einfach mal alle Möglichkeiten. Ich meine, ich war da, ich weiß jetzt nicht mehr, 26 oder was. Theoretisch hätte ich ja noch alles machen können. Ich habe aber keine Antwort gefunden. Und dann war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt ist aber wirklich hier Schluss. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann habe ich wirklich gesagt, so, ich mache das jetzt einfach, ich kündige jetzt den Job, ich kündige meine Wohnung, hau alles weg, was ich nicht brauche. Ich hatte damals so einen kleinen Volvo und da war mein so Hab und Gut noch drin, das, was ich gebraucht habe. Den restlichen Sachen habe ich dann halt bei einer Bekannten untergestellt und hatte da auch so ein kleines Zimmerchen, wo ich dann schon schlafen konnte, immerhin. Ja.
Bei der Bekannten?
Ja, aber das hat sich auch erst hinterher dann ergeben. Also ich wusste wirklich in dem Moment auch nicht, was auf mich zukommt, und ich wollte es auch irgendwie nicht wissen. Es war halt so ein Impuls, wo ich gemerkt habe, ich brauche das jetzt einfach. Ich brauche jetzt so dieses Gefühl, mich vollkommen frei zu fühlen.
Alles loszulassen.
Genau.
Und was ist dann passiert?
Ja, dann war es halt echt so, dass die Dinge sich relativ schnell gezeigt haben, wie es dann weitergeht. Also das war dann irgendwie Schlag auf Schlag. Also ich muss halt dazu sagen, ich habe, da kommen wir jetzt auch schon zum Piano-Thema, habe schon auch in der Phase, bevor ich jetzt dann alles abgebrochen habe, so die auch die Monate davor, wo eben auch diese Frage für mich im Raum stand, was mache ich eigentlich, habe ich schon wieder da kam auf einmal auch wiederum durch diese Freundin, die mal damals diesen Impuls dann gegeben hat, hat gesagt, du, da bietet dir mal ein Piano an, jetzt kauf dir das doch mal. Ein ganz günstiges, Klavinova. Und ich so, ja, stimmt. Weil ich habe, also muss auch dazu sagen, von 7 bis zum Ende des Abis dann bis 19 habe ich halt Klavierunterricht gehabt. Klassisch, dann Improvisation. Habe aber dann aufgehört. Ja, habe also fast gar nicht mehr gespielt. Und da kam dann auf einmal so der Impuls, hey, ja, Klavierspielen hat mir doch immer Spaß gemacht. Habe ich mir ein Klavier zugelegt, habe angefangen zu spielen. Parallel war eben auch, dass ich in dem Hotel, in dem ich gearbeitet habe, eben dann diesen Hawaiianer kennengelernt habe, von dem ich vorhin erzählt habe. Der kam halt rein, ich habe den gesehen und habe gedacht, das war wie so ein Flash und war so wie so, das sieht im Comic, sieht man das ja dann, wie dann auf einmal so Herzchen aufsteigen. Ja, also wie verliebt in den, ja, also einfach so vertraut war er mir, ja. Und der hat mich dann eben irgendwann, die haben mich dann so lange genervt, dass sie mich zur Massage haben, die mich immer eingeladen. Und da bin ich dann irgendwann auch hingegangen. Und das gehörte für mich auch so zum Prozess, weil diese Massage einfach ganz viel in mir losgetreten hat. Auch diese ganzen Gefühle, die ich in meinem Leben bisher immer unterdrückt hatte, wie Wut und so Sachen, kamen raus. Also das waren so verschiedene Sachen, die dann einfach irgendwie auch zusammenliefen. Und so der Höhepunkt war dann wirklich, dass ich gesagt habe, aufgrund dieser ganzen Ereignisse, und jetzt cancel ich mal all das. Und das war dann aber eigentlich auch meine Grundlage, auf der ich dann wieder aufgebaut habe. Obwohl ich mir darüber nicht bewusst war. Ja, also das war dann eigentlich so, dass ich sozusagen dann da saß, alles rum, Job und so weiter, und dann saß ich halt da in diesem Kabuff-Zimmer. Ich dachte, ja, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Ja, also das kann es jetzt auch nicht sein. So. Und ja, und dann habe ich halt geguckt und dann habe ich gesehen, dass eine Woche später der Level A, halt der Ausbildungsblock von dieser Ho'oponopono Lomi Lomi Ausbildung begonnen hat bei dem Lehrer eben. Und dann habe ich gesagt, ja, pff, wenn nicht jetzt, wann dann? Und da habe ich wirklich gesagt, ja, weil das ist das, das zieht mich irgendwie, also ich fühle mich dahin, also das kommt mir ganz vertraut vor. Ich mache das jetzt einfach mal für mich, hab da Bock drauf. Ja, und das war dann das und eben auch mit dem Piano war es dann wirklich so, dass mich tatsächlich, dass ich Leute kennengelernt habe, die dann gesagt haben, ach ja, komm doch mal zu meinem Seminar und spiel halt mal ein bisschen Klavier. Mhm. Das habe ich gemacht, einfach weil, keine Ahnung, ja, warum nicht, ja, und das, da kam dann aber ein Feedback auf mich zu, was mich zunächst erstmal überwältigt hat, weil ich das jetzt nicht für möglich gehalten habe, ja, wo die Leute einfach gesagt haben, hey, das hat so viel bei mir bewegt, das hat mich einfach so tief berührt, ich habe Ideen gekriegt, habe Bilder gekriegt, ich habe eine Klärung gekriegt für was weiß ich was, ja, also ganz verrückte Sachen. Und ich habe einfach nur, ich meine, ich habe mich ans Klavier gesetzt, weil ich Spaß daran hatte, ja. Das war mein Antrieb an der ganzen Sache. Ich fand es einfach cool. Ist auch jetzt so. Also wenn ich mich ans Klavier setze, dann ist es meistens so, oh ja, alles gut.
Nothing Box.
So in etwa, genau. Habe ich vorhin gedacht, als du es gesagt hast, das ist es. Genau.
Du hast dann die Ausbildung gemacht zum Lomi Lomi, Hobono Opono, Hobono Opono.
Ja.
Du weißt, was ich meine.
Auf jeden Fall.
Masseur. Und genau, das ist auch heute dein Tätigkeitsfeld. Also tatsächlich machst du diese Massagen, du machst Musik dazu auch, du untermalst das mit Musik, du machst auch für andere, wie jetzt hier für uns heute Musik. Nun war ja unser Thema heute Morgen tun und loslassen, oder nicht heute Morgen tun und loslassen, sondern heute unser Thema tun und loslassen. Und aus irgendeinem Grund wusste ich, dass das relativ gut reinpasst, weil für mich war einer der Kernpunkte zu sagen, was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du denn jetzt getan, um deine Zukunft zu planen? Ja, und du hast tatsächlich nichts gemacht. Du hast erstmal alles losgelassen, ja, und hast am Anfang hast du noch probiert, einen logischen Ausweg zu finden, ja, eben aufzuschreiben, Listen zu machen, Architekt, keine Ahnung, Vermögensberater, etc. Und als du die Listen weggeschmissen hast, dann hast du gesagt, pass auf, ich lasse jetzt einfach mal los und trenne mich auch von vielleicht mittlerweile über die Jahre angesammelten Material und nicht mehr notwendigem, dann erschließen sich neue Wege und dann ergibt auch alles, was schon Jahre vorher passiert ist, auf einmal einen Sinn und spielt dann zusammen und entwickelt sich daraus etwas Neues. Eine eigentliche Verbindung und Verknüpfung von Dingen, die wir, glaube ich, und deshalb fand ich es so schön, als Menschen gar nicht planen können. Also wenn sich jemand hinsetzen sollen müsste, ja, und quasi einen Entwurf machen, das ist so fernab, dass du den Mann kennenlernst in dem Hotel und den triffst und der dich dann auch einlädt, du da die Ausbildung machst. Aber auf der anderen Seite auch einem Meister sozusagen, also bin da ja immer sehr vorsichtig mit den Wörtern, aber folgst sozusagen und da auch gleichzeitig sozusagen eine Antipathie dagegen entwickelst. Denn auch darüber haben wir uns unterhalten, dass das genau, wenn man das, glaube ich, einmal erlebt hat, dass man selbst in so einem Ding hinterhergerannt ist, hat man wahnsinnige Probleme, überhaupt etwas anzubieten. Das ist, geht mir jetzt zum Beispiel beim Glückfinder ähnlich. Ich habe da immer noch jedes Mal, wenn ich irgendetwas sage, so ein Gefühl von, eigentlich wollte ich da gar nie hin, weil ich habe da einfach ja noch nur so einen Fadenbeigeschmack von anderen Geschichten, die ich erlebt habe. Und dennoch ist dann doch zu tun, finde ich super spannend, lieber Philipp. Ich bin gespannt, wo deine Reise weiterhin geht. Ich weiß, wir kennen uns jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr. Ich habe dich aufmerksam verfolgt. Ich schau den Menschen in die Augen und du weißt, ob sie glücklich sind. Ja, bei dir weiß ich, dass du glücklich bist, dass du Spaß hast. Du hast gerade geheiratet jetzt auch noch. Nee, das ist schon länger her.
Ja, mein Vater sagt immer scherzhaft, wann findet jetzt die vierte Hochzeit statt?
Genau, ihr heiratet regelmäßig.
Genau.
Genau, ihr heiratet regelmäßig, wie wir, genau.
Nein, also das hat schon verschiedene Hintergründe.
Genau, ihr heiratet öfters und du bist glücklich verheiratet, mehrmals mit derselben Frau. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf deinem weiteren Weg und ganz, ganz viel Glück. Ich finde es schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, uns gezeigt hast, wie dein Weg verlaufen ist und welche Höhen und Tiefen du durchwandert hast und wie es dann letzten Endes doch alles zu dem Guten wurde, wo es heute ist. Mhm. An der Stelle erstmal herzlichen Dank von mir an dich. Und jetzt kommen von mir für dich deine Glückfinderfragen. Philipp, was bedeutet glücklich sein für dich?
Stimmt, da war ja noch eine Frage, die auf mich zukommt. Also es bedeutet für mich, dass ich einfach der bin, der ich bin und dass ich meinen Weg gehe.
Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich selber.
Spielst du Lotto?
Nein.
Glaubst du, dass Geld glücklich macht?
Nein, ich glaube, dass Geld, also mit Geld kann ich mir sozusagen Dinge ermöglichen, die mir wiederum Glück verschaffen können oder das Gefühl von Glück. Also es ist für mich ein Mittel zum Zweck, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es glücklich macht.
Mhm. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Weil das Leben mir so viele tolle Geschenke macht, immer wieder.
Da müssen wir auch noch einen schließen. Fällt mir jetzt gerade ein, weil du das gerade sagst. Auch mit deiner Diabeteserkrankung geht es seit damals sukzessive immer bergab. Es wird immer besser.
Ja, also, oder bergauf, wie man es halt
sagt. Ja, ja, tschüss. Ja, genau. Also es geht, also die Werte gehen bergab und ist ja auch egal, also es wird besser.
Es wird besser, genau.
Wenn Zeitreisen möglich wären und du könntest zurückreisen in der Zeit und deinem jüngeren Ich begegnen, was würdest du ihm raten?
Schwierige Frage.
Danke.
Weil auf der einen Seite würde ich ihm sagen, vertraue dir einfach. Ja, also, dass du vollkommen in Ordnung und gut bist und dein Weg perfekt ist, so wie du ihn gehst. Aber auf der anderen Seite denke ich mir mittlerweile, wenn mein Weg nicht so gelaufen wäre, wie er gelaufen ist, ja, dann wäre ich heute nicht der, der ich bin. Also es hat auch alles seinen Sinn gehabt.
Mhm.
Genauso der Diabetes hat absolut seinen Sinn gehabt, weil das hat mich eigentlich auf meinen Weg gebracht.
Mhm.
Heißt nicht, dass ich immer damit im Frieden bin, aber mehr und mehr.
Mhm. Gibt es irgendwelche Bücher oder Podcasts oder was auch immer, was du gerne empfehlen möchtest, wo du sagst, das hat mir geholfen, das habe ich gemacht? Das sollte man gelesen haben, erlebt haben. Eine Lomi-Lomi-Pono-Opono-Massage zum Beispiel.
Ja, also eine Ho-Opono-Pono-Lomi-Lomi-Massage
so
würde ich auf jeden Fall empfehlen. Klar, das ist was ganz Tolles und es ist ein besonderes Geschenk an sich selber, wenn es einen dahin zieht. Aber es ist genauso auch, kann ich sagen, das ist bestimmt nicht für jeden etwas. Es gibt nichts, wo ich sage, hey, jetzt mach das und dann ist das genau das Richtige. Also ich glaube, es geht darum, hinzuspüren und zu schauen, was zieht mich wirklich aus einer tiefen, aus meiner eigenen Tiefe an und wo fühle ich mich hingezogen, dass ich etwas da mitnehmen kann und mir Inspiration holen kann. Denn ich finde, die ist immer gut und wichtig, diese Inspiration. Aber letzten Endes finde ich, das Beste, was man für sich selber machen kann, ist nicht unbedingt jetzt ein Buch zu lesen, sondern sich einfach mal einen Tag in die Natur zu setzen und nichts zu machen.
Und was bringt das?
Nichts, genau. Doch, ich würde insofern sagen, das bringt halt dass man sich selber sein eigenes Buch, das innere Buch halt lesen darf in dem Moment.
Genau. Wenn sich jemand mit dir in Verbindung setzen möchte, lieber Philipp, gibt es eine Internetseite, über die er das tun kann?
Ja, klar, gibt es.
Und die lautet?
Die heißt www.freedomlife.de.
www.freedomlife.de.
Und live halt mit F, ne?
Okay.
Wie das Leben.
Wie das Leben. Ich werde auf deine Internetseite und auch auf die Massagen, kann ich da drauf verlinken? Bestimmt verlinken. Jetzt habe ich noch was, wenn dich nochmal jemand fragt nach einem guten Buch, ich gebe dir auf jeden Fall jetzt ein gutes Buch mit. Unser erstes Glückfinderbuch mit Geschichten von Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Ich glaube nämlich auch, dass es nichts zu lernen gibt, aber von anderen Menschen, deren Geschichten zu lesen und zuzuhören, ich glaube, das kann uns auf jeden Fall auch bereichern.
Also Andreas, das ist total lieb von dir. Aber wir sind ja immer ehrlich.
Ich weiß, du hast schon eins.
Du hast mir das Buch schon überreicht.
Ich weiß. Und aber, das ist total toll, dass du das sagst. Aber ich schenk's dir dennoch, weil dann kannst du es vielleicht deiner bezaubernden Begleiterin schenken.
Das wollte ich gerade sagen. Wenn ich darf, dann würde ich das gerne gleich weitergeben.
Ja, gerne gleich. Jetzt mach wenigstens so, als ob du dich freust noch ein bisschen.
Ich freue mich total.
Gut,
Philipp. Andreas, habe ich schon gesagt, wie sehr ich mich freue.
Ja, das ist jetzt aber auch gemeint. Philipp, vielen, vielen Dank für dein Interview. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Wir werden jetzt noch ein Klavierstück von dir hören. Von unseren Hörern verabschieden wir uns, sagen danke, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.